Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir ein brandneues Album besprechen und die Musiknews der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Wie geht es dir?
Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine bisher ganz schöne Woche, ein Interview mit Rufus Wainwright, den ich seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen hatte, weil ich vor 10 Jahren so dachte, der Typ ist irgendwie auserzählt. Ich möchte nicht mehr mit dem sprechen, weil ich, glaube ich, 7 oder 8 Mal mit ihm gesprochen hatte und nicht mehr wusste, was ich zu ihm sagen sollte. Und jetzt nach 10 Jahren war es aber irgendwie wieder ganz schön. Also man hatte das Gefühl, man kann die Unterhaltung da weiterführen, wo man sie beim letzten Mal abgebrochen hat. Also schöne Sache und heute ein Interview mit Lloyd Cole, das könnte ähnlich interessant werden. Und bei dir, was machst du?
Ich habe gestern Abend ein Zoom-Interview gehabt mit Christine and the Queens.
Hi.
Was auch toll war, weil das neue Album wirklich richtig besonders ist. Das ist ein 90-minütiges Pop-Epos von Tony Kushners epischem Drama Angels in America inspiriert. Aber es macht auch wirklich Spaß. Also es ist schon sehr hochkulturell und identitätspolitisch aufgeladen. Also Chris identifiziert sich jetzt ja als männlich und das, also so Queer Politics sozusagen, spielt da auch in dieses ganze Projekt sehr mit rein. Aber es wird vor allem auch als Pop-Extravaganza so aufgezogen. Dem kann ich sehr viel abgewinnen. Und es war auch ein tolles Gespräch.
Also Pop mit Opernglas und Schnurrbart. War Christine nicht auch beim Coachella Festival?
Chris ist auch da aufgetreten und wird jetzt ja auch wieder auftreten. Es sind ja 2 Wochenenden bei diesem gigantischen Musikfestival in der kalifornischen Wüste. Aber das Konzert, über das ja alle sprechen, ist der Headliner-Auftritt von Frank Ocean. Hast du dir den angeschaut? Wahrscheinlich nicht live und auch nicht im Livestream. Den gab es dann ja ganz abrupt dann doch nicht. Aber hast du doch trotzdem ein paar Aufnahmen mitbekommen?
Ich habe ein paar Aufnahmen mitbekommen, vor allem habe ich aber sehr viele Texte darüber gelesen. Es war wohl so, dass alle irgendwie so, ich glaube, das letzte Album von Ocean liegt ja auch schon eine Weile zurück. Und danach gab es, glaube ich, diesen einen Spoken-Word-Track noch über den Tod seines jüngeren Bruders, das es an seiner Radioshow vorgespielt hat. Und ansonsten war nicht mehr viel und alle warteten so in der Wüste auf ein Wunder. Und dann kam das Wunder aber nicht, sondern es war eher so eine Anti-Klimax, wenn ich das richtig verstanden habe. Man hat ihn nicht gesehen lange Zeit. Viele Leute liefen über die Bühne, von denen man nicht wusste, was sie da sollten. Das Set war sehr kurz. Es gab sehr viele Pausen zwischendrin. Also es muss sehr konfus gewesen sein. Aber irgendwie finde ich, dass das doch auch zu ihm passt. Also zu dem Enigmatischen, zu dem Introspektiven. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Frank Ocean irgendwo Headliner ist, dann muss der so Headliner sein, oder?
Ja, auf der einen Seite stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, dass ich weiß gar nicht, wie teuer die Tickets waren, aber sicherlich viele $100. Und ich glaube, dass viele Leute sich vor allem Tickets auch gekauft haben, um eben Frank Ocean zu sehen, so bei dem ersten Konzert seit 7 Jahren oder so. Und der hat ja auch vorher kaum Konzerte gegeben. Ist ja nicht so, als ob der früher ein tourender Musiker war und dann eine Pause gemacht hat, sondern der ist ja nie eigentlich oder sehr, sehr selten nur aufgetreten. Und wenn ich mir vorstelle, dann stundenlang in der Gluthitze auf ihn zu warten, viel Geld ausgegeben zu haben und dann ist alles, was ich sehe, dann irgendwie eine knappe Stunde oder eine gute Stunde, wo ich ihn dann kaum erkennen kann und dann spielt er ein recht erratisches Set wohl, wo man die Lieder dann auch kaum wiedererkennen kann.
Also das war ja, glaube ich, auch unfreiwillig. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er sich an einem Knöchel verletzt und wollte dann irgendwie so sein Showprogramm nicht so durchziehen, wie er das eigentlich vorhatte. Die Bühne musste kurzfristig umgebaut werden.
Er hat ja offenbar eine Gruppe Eiskunstläufer engagiert und auch eine Eisbahn, also in der Wüste eine Eisbahn errichten wollen auf der Bühne. Und offenbar haben diese Eiskunstläufer auch wochenlang dann ihre Choreografie einstudiert. Dann hat er aber am Nachmittag vor dem Auftritt beschlossen, das ist alles scheiße mit der Eisbahn. Und dann musste die eingeschmolzen werden und eben eine neue Bühne praktisch errichtet werden. Und die Leute, die dann so um ihn rotiert sind, waren dann offenbar auch diese Schlittschuhläufer, die dann so spontan als Ausdruckstänzer eingesetzt wurden. Und deswegen fing das Konzert auch mit einer guten Stunde Verspätung an, weshalb er dann auch nach einer Stunde Settime schon wieder abbrechen musste, weil er dann halt über die Sperrstunde hinaus gespielt hätte. Also da ist wirklich einiges schief gelaufen.
Also je mehr du davon erzählst, desto besser finde ich diesen Auftritt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist so eine Form von Performance in gewisser Weise. Und die Leute werden noch in 20 Jahren fragen, warst du bei Frank Ocean dabei vor 20 Jahren? Und die sagen, ja, hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen.
Das stimmt, aber dann ist es ja auch keine ästhetische Erfahrung oder so mehr, dann geht es ja wirklich nur um dieses Alleinstellungsmerkmal, also damit angeben zu können, so ja, bei diesem historischen Desaster
war ja, ich, aber ist es nicht auch ein Mut? Also steckt nicht in dieser ganzen Geste und in dieser Verweigerung und in diesem Zaudern und Zögern auch in gewisser Weise der Mut drin, den Frank Ocean auf seinen Platten vermittelt? Ist das nicht irgendwie eine ganz gute Spiegelung davon? Ich finde das, und vielleicht ist auch das, was jetzt mit seiner, also er arbeitet ja wohl auch schon sehr, sehr lange an der nächsten Platte. Vielleicht ist das, was da auch passiert die ganze Zeit, dass es immer wieder umwirft und immer wieder von vorne anfängt. So eine Thomas Bernhardsche Existenz quasi. Also das finde ich irgendwie eine tolle, tolle, tolle Geschichte. Ich freue mich auf die Platte und kann auch noch 10 Jahre dauern.
Ja, ich finde, das ist eine sehr großzügige Interpretation des Geschehenen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er sich da übernommen hat und dass er eigentlich ein tolles Multimedia-Installations-Kunst-Performance-Ding machen wollte, dann aber im Laufe der Vorbereitung oder so festgestellt hat, oh, das gelingt mir irgendwie alles nicht. Das ist ja auch ein Riesenvorhaben, wenn man sowieso kein erfahrener Live-Musiker ist, dann bei dem größten Musikfestival oder bei einem der größten Musikfestivals der Welt Headliner zu sein. Und er hat jetzt ja auch seinen zweiten Auftritt, der eigentlich hätte stattfinden sollen am kommenden Wochenende, abgesagt.
Ja, ja,
was
ja,
finde ich auch dafür spricht, dass da wohl ziemlich viel schiefgelaufen ist.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es eine Intention war, das so zu machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube trotzdem, in gewisser Weise finde ich es, wie ist das Wort dafür? Ist das Wort dafür authentisch? Also ich finde es irgendwie ist es eine Frank Ocean Headliner-Show, wie ich sie mir zumindest aus der Ferne gefallen lasse. Dass es da keinen YouTube-Livestream gab, fand ich auch irgendwie kurios, weil das andere Konzert, über das alle reden, ist das von Björk und da gab es auch keinen Livestream. Also irgendwie scheint ja so das Erzählen über Dinge doch besser zu funktionieren, wenn es keine Bilder dazu gibt. Also irgendwie, das fand ich auch irgendwie eine interessante Beobachtung vom Coachella Festival. Weil über die anderen Auftritte reden die Leute nicht so viel, aber über Björk und über Frank Ocean reden alle.
Das Zitat der Woche kommt diesmal aus einem Roman. Zumindest steht Roman auf dem Buch drauf. Darüber werden wir gleich sprechen, ob es ein Roman wirklich ist. Noch wach, das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre, dem populären Schriftsteller, der in den späten 90ern mit Soloalbum angefangen hat, der auch mal beim Rolling Stone geschrieben hat in den 90ern und seitdem immer mal wieder, der auch lange Jahre exklusiv für den Axel Springer Konzern geschrieben hat und der Rolling Stone erscheint ja auch im Axel Springer Verlag, was nicht ganz uninteressant ist, weil dieses Buch Noch wach ja von vielen verstanden wird als sogenannter Schlüsselroman über Machtmissbrauch auf der Führungsetage von großen Medienunternehmen und Publikationen. Das Zitat, das wir hier besprechen wollen, kommt aus einem Interview, das Benjamin von Stuckrad-Barre dem Spiegel gegeben hat, wo er eben auch genau dazu befragt wird, ob sein Buch ein Schlüsselroman sei, ob es da um Figuren wie Julian Reichelt geht, was Stuckrad-Barre dementiert. Er sagt, es geht ihm nicht um diese Typen, sondern es geht ihm um diesen Typus, also diesen Typus Mensch und diesen und die Macht und die Dynamiken, die sich daraus ergeben. Und dann hat er gesagt, ein Roman, also eine Fiktion, kann wahrer sein als die Wirklichkeit.
Ja, schön gesagt. Da möchte ich einen Literaturnobelpreisträger zitieren. Wenn dir jemand, der eine Maske trägt, etwas sagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dir die Wahrheit sagt. Wenn er keine Maske trägt, sagt er dir wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Da ist was dran. Allerdings weiß ich nicht, ob Benjamin von Stuckrad-Barre wirklich eine Maske trägt oder ob es eine Angst vor der einstweiligen Verfügung ist, die hier die Maske ist oder die Beschränkung oder die Verfremdung. Das weiß ich nicht. Ich habe auch erst 100 Seiten gelesen in dem Buch bisher. Was heißt erst? Also an einem Tag, das ist ja schon irgendwie eine Leistung, wenn jemand das schafft. Und viele Leute, die ich kenne, haben, glaube ich, schon sehr viel in diesem Buch gelesen, aus naheliegenden Gründen, aus persönlichem Betroffensein, weil sie für den gleichen Arbeitgeber arbeiten, der da vielleicht unter Umständen auf irgendeine Art und Weise verhandelt wird. Und weil sie natürlich Stuckrad so als Generationsgenossen eigentlich immer verfolgt haben. Und ich habe auch das Gefühl, das ist der gleiche Sound, den Stuckrad immer hat. der eben in seinen journalistischen Texten genauso ist wie jetzt in diesem Buch. Es ist so ein Beschreiben, etwas flapsig, aber auch immer so ein bisschen Aburteilen der Welt. Ich meine nicht die Zeitung in diesem Fall. Und deswegen ist das schwer zu unterscheiden, also Roman und aber wenn das draufsteht, ist es natürlich einer und so müssen wir das dann auch lesen, ist ja klar. Aber das ist halt so ein Sound, der mich interessiert, der mich aber auch irgendwann ermüdet, weil es eben ein journalistischer Sound ist, der für mich auf so einer Länge dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und irgendwie scheint er doch wieder über so 90er Jahre Koks-Typen zu erzählen, wie er das immer tut in seinen Büchern. Vielleicht, weil er selber einer ist. Also ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Du hast dir, glaube ich, das Hörbuch besorgt, oder?
Ich habe noch nicht angefangen, es zu hören. Das ist jetzt heute erst verfügbar geworden. Ich war nämlich zu Panikherz-Zeiten, also das ist auch ein weiterer sogenannter Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, den er 2016 veröffentlicht hat, der aber auch von vielen als eigentlich ziemlich direkte Autobiografie verstanden wurde. Da war ich bei einigen Lesungen von ihm und das hat mir sehr gut gefallen, wie er seine Texte, wie lebendig und leidenschaftlich er seine Texte performt und wie er auch dann die Figuren, da spielt ja Udo Lindenberg eine große Rolle und dann hat er eben Lindenberg, die Lindenberg-Stimme gemacht, was ich sehr lustig und sehr gelungen fand. Deswegen dachte ich, könnte es mir gut gefallen, weil Stuckrad auch das Hörbuch selbst wieder eingelesen hat zu dem neuen Buch, das so zu hören.
Aber das Interessante ist halt, dass man immer das Gefühl, oder ich hab das halt gerne gelesen, weil ich halt immer glaubte, Sachen wiederzuerkennen. Nicht nur einen bestimmten Typus von Mensch oder so, sondern tatsächlich bestimmte Menschen, die ich aus Fernsehen und YouTube und so kenne. Also und dadurch denke ich immer, funktioniert so ein Buch auch ohne diese Referenten, also ohne diese Sachen, auf die es sich bezieht. Also würde das auch funktionieren, wenn man jetzt einfach nur denkt, das sind ausgedachte Figuren oder das sind Figuren, die man nicht kennt. Und das ist ja bei Schlüsselromanen immer so, da braucht man quasi in gewisser Weise die Referenz. Ich habe neulich nochmal Rohstoff von Jörg Fauser gelesen, da ist hinten sogar mittlerweile so eine Liste drin, wer ist in dem Buch. Und also Fauser auch ein großer Stuckrad-Held, glaube ich. Und deswegen ist das immer so eine komische Form, diese Art von, weil man immer nicht genau weiß, fühle ich mich jetzt unterhalten davon, dass ich da Gossip erfahre oder fühle ich mich von dem Text unterhalten oder von der Kunstfertigkeit des Autors. Und was du sagst über Lindenberg und Stuckrad und die Performance eines Textes, ich glaube, das ist, eigentlich ist Stuckrad ja auch eine Kunstfigur auf eine Art. Also durch die ganzen Inszenierungen bei seinen Lesungen und so. Eigentlich ist er auch eine Art Lindenberg oder so. Also wenn Lindenberg jetzt, weiß ich nicht, Gedichte von Gottfried Benn vorlesen würde, würde man auch Lindenberg hören. Also verlorenes Ich, Gammastrahlenlamm, dumm die dumm oder so, ne? Würde man sagen, ah, das ist Lindenberg, das ist nicht Benn. Und in gewisser Weise ist es hier auch so. Also man kann sagen, das ist irgendein Erzähler, der da ist, aber das ist natürlich Stuckrad-Barre und das ist die Kunstfigur Stuckrad-Barre. Und in dem Sinn ist es natürlich tatsächlich eine Maske.
Kommen wir nun zum Album der Woche. Fuse von Everything But The Girl. Everything But The Girl ist ein britisches Popprojekt, das aus Tracy Thorn und Ben Watt besteht. Die beiden lernten sich 1981 an der Uni kennen in England, da waren sie 19 und beide schon Indie-Musiker. Thorn war Teil der Indie-Gruppe Marine Girls und hatte eine Platte veröffentlicht und Ben Watt war Solo-Künstler. Und dann hat auch sie waren beim gleichen Label und dann hat ein Labeltyp auch vorgeschlagen, ach, ihr geht doch jetzt zur gleichen Uni, trefft euch doch mal und nehmt doch vielleicht mal ein Lied auf oder so. Und das haben sie dann auch gemacht. Night and Day, den Standard von Cole Porter, also ein absoluten Klassiker, einen romantischen Klassiker, ein Liebeslied. Und dieses Lied wurde dann der Grundstein für ein gemeinsames Leben, sowohl in romantischer wie in künstlerischer Hinsicht. Also Tracy Thorn und Ben Watt sind seitdem zusammen, haben dann auch später geheiratet und Kinder bekommen und über viele Jahre tolle Musik zusammen gemacht. Eden, ihr erstes Album, erschien 1984. Das war auch so die Zeit von Style Council und den späten Roxy Music. Also in dieser Ära, die dann später Sophistipop genannt wurde, haben die sich dann eingereiht und dann kam es zu einer dramatischen Zäsur, weil Ben Watt Anfang der 90er Jahre schwer erkrankte an einer seltenen Autoimmunerkrankung, die ihn lebensbedrohlich schwächte und ganz viel Zeit im Krankenhaus und ganz viel Operationen nach sich zog. also eine sehr dramatische Zeit für das Paar in kreativer Hinsicht, aber hat sich diese Krise als sehr produktiv herausgestellt, haben sie beide dann später gesagt. In der Zeit hat nämlich Watt angefangen, elektronische Musik zu machen, was er vorher nicht gemacht hatte. Hat sich Sampler gekauft, Drum Machines, hat angefangen House zu hören und Trip-Hop, also wir sind jetzt so Mitte der 90er Jahre und da sind dann Everything But The Girl in genau diese Szene auch eingestiegen, haben 1994 Amplified Heart das Album gemacht mit der Single Missing, die zu einem absoluten Club-Hit wurde. Und plötzlich waren die beiden so populär wie noch nie, auch sehr zu ihrer eigenen Überraschung, glaube ich, kann man wohl sagen. Haben dann noch zwei Alben gemacht, die ihren neuen Status weiter zementiert haben. Und dann hat Thorn aber gesagt, dass sie aufhören möchte. Da hatten sie dann schon zwei Kinder, Zwillinge bekommen und Familienleben war für Thorn nicht vereinbar mit diesem Popstar-Dasein. Also haben sie aufgehört, sich bisschen zurückgezogen. Thorn wurde vor allem Autorin, Kolumnistin. Watt hat Soloplatten gemacht, einen Club betrieben. Und jetzt, 24 Jahre nach dem letzten Everything But The Girl Album, sind die beiden wieder zurück. Wie gefällt dir das neue Album, Mike?
Ja, ich bin durchaus begeistert von dem Album. Es ist tatsächlich in gewisser Weise ein Anknüpfen an das, was sie mit ihrem letzten Album oder den letzten beiden Alben gemacht haben, also mit Walking Wounded war das. Ist das genau, Walking Wounded und Temperamental. Ich vergesse immer, Amplified Heart ist das mit Missing und ich glaube, die Single wurde dann ja geremixed und der Remix ist dann, glaube ich, der Hit geworden, ne, von ja. Todd Terry. Und dann Amplified Heart hat das dann so weitergeführt. Da war das dann auf einmal auch elektronisch und temperamental und so, die Platte danach auch. Und in gewisser Weise fängt das jetzt auch wieder so an. Also man hat das Gefühl, dass so eine Art von Handtaschenhaus, mit dem das Ganze beginnt, mit dem ersten Stück. Und das finde ich toll. Ist jetzt nicht so, dass ich darauf gewartet habe, dass sie sich wieder vereinen, weil Tracy Thorn in den letzten Jahren so unfassbar tolle Soloplatten gemacht hat, dass ich also auch damit gut hätte leben können, wenn sie das weitergemacht hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass hier nochmal eine neue Dimension jetzt tatsächlich dazukommt, weil es irgendwie so eine Art von Erinnerung an Clubkultur ist, auf so eine ganz komische Art. Auf eine Clubkultur, die es vielleicht in dem Sinne so gar nicht mehr gibt. Und das finde ich interessant. Und ich finde, dass es einen sehr starken Sense of Place hat. Also es ist ein sehr, sehr London-artiges Album. Und das mag ich daran auch sehr. Es ist eine große Britishness, die da drin steckt.
Ich mag auch den ersten Track, den du angesprochen hattest, Nothing Left to Lose, schon sehr, oder finde, dass das wirklich ein fantastischer erster Song ist und finde auch gar nicht, dass es eine oder dass es vor allem eine Erinnerung oder eine nostalgische Reminiszenz oder so ist, sondern ich finde, dass es ein sehr gegenwärtiger Track so ist. Ich habe das Gefühl, dass es kein 90s House oder so, den sie da machen, sondern das sind eher so Breakbeats und also dass ich das Gefühl habe, dass Ben Watt schon sehr viel Musik gehört hat die letzten Jahre und sehr viel von dem gehört hat, was eben so junge, vor allem britische elektronische Musiker, so Leute wie Burial oder so gemacht haben. Und das eignet er sich aber nicht auf irgendeine flache Weise an. Also ich habe nicht das Gefühl, als ich da jetzt irgendwas angelesen und will da jetzt irgendwie so ein bisschen mitspielen oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass es ein tiefes Verständnis für die Kultur und für die Musik und für die Technik, ja, für die Ästhetik, für die Stimmung und das hat er jetzt halt eben selbst gemacht auf eine sehr überzeugende, sehr, sehr gekonnte Weise. Und das war ja Nothing Left to Lose, war ja auch die erste Single, die dann schon im, ich weiß gar nicht, im November oder Dezember, also schon liegt schon eine Weile zurück, dass die veröffentlicht wurde. Und die wurde dann auch sehr positiv aufgenommen. Viele Leute konnten dann gar nicht anders als Tracy Thorns gealterte Stimme hervorzuheben und auch positiv hervorzuheben, weil da jetzt wirklich die Stimme tiefer geworden ist, rauer geworden ist. Sie ist ja, ich glaube, 60 oder Anfang 60 mittlerweile. Und das hört man auch. Also es ist nicht mehr diese sehr smoothe, sanfte, elegante Stimme der jungen Tracy Thorn, die ja auch so zentral für den Sound von Everything But The Girl immer war, gerade für so die frühen, so Bossa-Nova-haften Jazz-Pop-Sachen, sondern jetzt ist es wirklich so eine edgy gealterte Stimme. Das fand ich auch ganz toll.
Ja, das stimmt. Die Stimme, die macht wahrscheinlich auch so ein bisschen was von dem Rückblicken natürlich irgendwie aus, dass man das Gefühl hat, da ist schon so eine gewisse, also vor allem in den Texten ist so eine gewisse Nostalgie durchaus drin. Nothing Left to Lose ist natürlich tatsächlich ein Stück, der das so, also auch einen so trifft. Also es ist ja jetzt tatsächlich auch ein körperliches Stück auf eine Art irgendwie. Und das tatsächlich hat es was sehr Gegenwärtiges. Es wirkt tatsächlich nicht retro. Und Burial ist natürlich eine ganz gute Referenz, schon allein deswegen, weil es da auch immer um oder sehr oft darum ging, dass irgendwelche Clubs geschlossen haben und man durch Süd-London läuft. Und also die, so Flaneur-Musik oder Musik zum Spazierengehen zu Clubmusik in gewisser Weise. Und das, finde ich, ist Everything But The Girl teilweise auch auf dieser Platte. Wobei ja lustig ist, dass die, glaube ich, ursprünglich gar nicht mit Beats arbeiten wollten auf dem Album, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben erst gedacht, wir machen das ohne Beats. Und dann hat Ben Ward das einfach mal ausprobiert und dann haben die Kinder das gehört oder eins der Kinder hat gesagt, oh, ist das die neue Platte? Das klingt aber gut. Und dann haben sie da so weitergemacht, was ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte finde, wo man dann eben merkt, ja, tatsächlich, da gab es auch so ein Feedback aus einer jüngeren Generation, auch wenn das vielleicht ein bisschen befangen ist, dieses Feedback.
Ich habe die beiden ja interviewt und das war auch total, total schön. Also das war ein Zoom-Interview, die beiden waren bei sich zu Hause, sondern im Arbeitszimmer oder so. Ich hatte das Gefühl, dass ich auch deren temperamentelle Unterschiede gut erkennen konnte, so, also weil Tracy Thorn sehr, sehr lebhaft und sehr, also sie hat ganz schnell gesprochen, sie hat sich auch häufig dann so ein bisschen selbst korrigiert oder was zurückgenommen und also da war ganz viel Energie und Ben Watt war ein sehr überlegter, sehr nachdenklicher Mann, der auch häufig nach oben geguckt hat, wenn er nachgedacht hat und dann so paar, der auch keine Angst hat, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und sich die Pause zu nehmen. Es war natürlich nur ein winziger Einblick in diese Beziehung, in dieses künstlerische und romantische Zusammenleben. Aber ich konnte mir sehr gut dann vorstellen, wie man dann 40 Jahre lang so eine schöne, offenbar produktive, tolle Beziehung hat, ne? Wenn man so diese Gegensätzlichkeiten irgendwie dann in einem harmonischen Ganzen so vereinen kann. Aber ja, das fand ich auch interessant, was er erzählt hatte, dass er eigentlich begonnen hat, Ben Watt die Musik zu schreiben und dass er sich gewissermaßen selbst überlisten wollte, weil er wollte nicht zu viel nachdenken, er wollte das nicht zu verkopft und zu überlegt angehen. Deswegen hat er sich beim Improvisieren am Klavier aufgenommen und hat sich dann so lange aufgenommen, bis er irgendwann vergessen hat, dass ja gerade auch das Aufnahmegerät läuft. Und dann hat er das halt, seine Improvisation dann später mal gegengehört und dann so kleine Stellen isoliert und herausgenommen, die er dann besonders interessant fand. Und die hat er dann Tracy geschickt. Also es war dann wirklich, obwohl die beiden ja im gleichen Haus waren, war es kein, sie sitzen im Raum und machen das zusammen oder so, sondern es war erstmal, weil es ja natürlich auch eine nach so langer Zeit getrennter kreativer Arbeit ja auch eine zögerliche Wiederannäherung war, ne? Und dann hat er ihr das per E-Mail geschickt und dann hat sie auf diese Klavierfigur angefangen zu singen. Also ja, wie du sagst, es begann nicht mit Beats, es begann nicht mit Clubmusik oder so, sondern es begann mit Piano-Improvisation und so der schüchternen E-Mail, guck mal, was ich da gemacht habe.
Das ist ja auch das Interessante an Everything But The Girl, dass es eigentlich wenig Platten gibt, bei denen die gleich klingen. Also die haben schon immer wieder was anderes gemacht. Also die haben angefangen mit diesem Folk-Jazz, dann wurde das, kam so Gitarrenpop, der auch so ein bisschen politisiert war. Dann kam Orchester und also es war eigentlich jede Platte immer irgendwie was anderes. Und die neue Platte ist auch was anderes als die Platte, also als zum Beispiel Temperamental, auch wenn es da natürlich irgendwie Anknüpfungspunkte gibt, aber man hört auch schon das Solowerk der beiden raus in gewisser Weise. Ich finde, das ist mal gerade die Platte Sister von, nicht Sister, Sister war der Song, Record von Tracy Thorn, dass man das raushört, so dieses... Diese Form der elektronischen Musik, die sie da macht, hört man genauso raus, wie man eben Ben Watts letzte Soloplatten raushört und auch das Sentiment dieser Platten. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Das ist irgendwie so zusammengefügt. Also man hat das Gefühl, best of both worlds in gewisser Weise. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Du mochtest doch den Song No One Knows We're Dancing besonders gerne.
Oh ja, oh, fantastisch, fantastisch. Vielleicht sogar mein liebster Everything But The Girl Song überhaupt. Das ist wirklich so ein tolles Stück, weil es beschreibt so eine, es ist gar keine Clubnacht, es ist ein Sonntagnachmittag. Also Lieder über Sonntagnachmittag gibt es sowieso viel zu wenige. Das ist ja so eine ganz bestimmte, so eine ganz komische Stimmung. Irgendwie denkt man, oh, bald geht's wieder los, aber irgendwie will man das Wochenende noch ausreizen und was macht man denn jetzt noch? Und dann ist es irgendwie Ben Watt hat damals in Notting Hill in einem Kellerclub aufgelegt, sonntagsnachmittags, so Anfang der Nullerjahre, also genau zu der Zeit, als Everything But the Girl aufgehört haben, hat er als DJ gearbeitet. Und aus dieser Zeit, oder diese Zeit wird da beschrieben in diesem Song. Also es ist 5 Uhr nachmittags am Sonntag und dann werden so verschiedene Figuren beschrieben, die in diesem Club sitzen oder in diesem Club tanzen. Und der ist aber unterirdisch und niemand so in London oder so in der Umgebung oder so weiß, da tanzen Leute unter der Erde, sondern die haben das ganz für sich, das ist ein Moment ganz für sie irgendwie. Und das ist irgendwie so ein schönes Bild irgendwie für Clubkultur, für Popkultur auch generell, so dieses in sich geschlossen sein, dieses Geheimnisvolle auch, diese andere Welt zu der Welt da oben, also so eine Art Heterotopie vielleicht auch, finde ich unfassbar toll und auch die Melodie ist super und also alles an dem Song gefällt mir und auch die Stimme von Tracy Thorn, eben diese etwas tiefere mittlerweile Stimme, die so an ganz wenigen Stellen sogar so leicht gebrochen ist, fantastisch, fantastisches Lied. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und das andere Lied, Karaoke, gibt es noch ein Lied ganz am Ende, was schon eigentlich auf unsere nächste Sendung hinausweist, weil da ein Jessie Ware Song zitiert wird und wir, glaube ich, beim nächsten Mal über Jessie Ware sprechen wollen. Auch ein fantastisches Stück, wo es um eine Clubnacht geht und so um einen Karaoke-Abend, der dann später in eine Party übergehen soll. Fantastisches Stück auch, ja.
Was ich auch wirklich erstaunlich fand, also ich habe das Album vor, weil ich das Interview schon vor einer Weile geführt habe, das Album vor 3 oder 4 Monaten oder so viel gehört und als ich mir jetzt das Album nochmal angehört hatte zur Vorbereitung auf diese Folge und dann vorher eben die Tracklist mir nochmal in Erinnerung gerufen habe, ist mir aufgefallen, ich kann mich an jedes einzelne dieser Lieder erinnern. Ich hatte zu jedem dieser 10 Songs eine Melodie im Kopf, was, denke ich, absolut für die Qualität des Albums spricht und für die Besonderheit, dass nach paar Monaten Entfernung sozusagen zu dem Album, ohne es nochmal zu hören, an diesem Punkt alle Melodien und alle Sounds und alle Vibes sofort
oder es war eine sehr gewissenhafte Interviewvorbereitung, das kann natürlich auch sein. Man kommt da ja immer in so eine Art Stockholm-Syndrom, wenn man so eine Platte sich anhört, um dazu Fragen zu stellen. Auf einmal versteht man alles oder glaubt alles zu verstehen und die Platte wird sofort noch viel toller. Aber in diesem Fall, ich als jemand, der sie weder besprochen hat, noch mit den Leuten gesprochen hat, in diesem Fall mit den Künstlerinnen und Künstlern gesprochen hat, finde die Platte auch tatsächlich fantastisch und eingängig. Und es wird sicherlich eine Platte sein, die mich das Jahr über begleiten wird.
Wie viele Sterne gibst du dem Album?
Ich würde dem Album 4 Sterne geben.
Ich auch. Ich habe mit 4,5 geflirtet, aber ich glaube, es sind starke 4 Sterne. Und ich meine, wenn wir uns am Ende des Jahres, wenn wir auch über die Alben des Jahres ja sprechen werden, dann wird dieses Album sicherlich auch eine Rolle spielen oder wir werden nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht ist sie in unserer Einschätzung ja noch gestiegen, wer weiß.
Ich weiß, dass es bei dem Tracy Thorn-Album so war, Record, dem ich auch damals 4 Sterne gab und das dann im Laufe des Jahres wuchs und wuchs und wuchs und dann, glaube ich, auf Platz 2 am Ende meiner Jahrescharts war. Und ich weiß noch, dass ich dieses Album eigentlich gar nicht besprechen wollte, sondern ein Kollege wollte es besprechen und der sagte dann aber, ich kann da nichts mit anfangen mit dem Album, willst du es nicht besprechen? Und eben dieser Kollege hatte die Platte nachher auf Platz 1 seiner Jahrescharts. Also tatsächlich kann man immer davon ausgehen, wenn Tracy Thorn involved ist, auf die eine oder andere Art, dass so eine Platte noch sehr wachsen wird, weil sie einfach auch eine tolle Sängerin und fantastische Texterin ist.
Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das genauso seht oder andere Anregungen und Anmerkungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, jan.jekal.fr@rollingstone.de oder mir bei Insta oder Twitter schreiben, da bin ich als Jan Jekal zu finden. Ihr könnt unsere Playlist abonnieren, unsere Spotify-Playlist, wo wir die Songs, über die wir sprechen, die wir toll finden, alle aufnehmen. Und ja, nächste Woche, Mike, du hast es schon gesagt, sprechen wir über das neue Album von Jessie Ware. Freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, ich danke auch, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.